Letztes Jahr im Frühling, ich war hochschwanger, war ich einkaufen und hat ein Herr mich erkannt und hat mir damit gedroht, seinen Einkaufswagen in meinen Bauch zu rammen. Dann sind wir das Balk vielleicht los und dich vielleicht auch. Die Ossis sind schon ein bisschen dickköpfig. So. Also ich kenne das von mir selbst. Wenn du denen nur lange genug sagst, ne, du stehst hier mit Nazis, vielleicht bist du auch ja, dann bin ich halt ein Nazi. Was willst du denn jetzt machen? Also das meine ich mit, das ist so typisch deutsch. Also wir reden die ganze Zeit darüber, was alles schlecht läuft und was alles blöd ist und kommen aber nicht dazu, eine Lösung zu finden, die besser ist. Jedes Dorffest in meinem Heimatdorf war davon geprägt, dass irgendwann die Glatzen gekommen sind.
Wenn man eine absolute Mehrheit hat, dann kann man sich auch
dazu
machen.
Wenn wir die absolute Mehrheit.
Ich will ja nur die Chance.
Die absolute Mehrheit ist immer die Hälfte
plus eins. Die totale absolute Mehrheit
haben sich jetzt. Es gibt eine absolute Mehrheit.
Ja, moin und einen schönen guten Tag. Ich bin Jan Schippmann und ihr hört eine brandneue Folge Absolute Mehrheit. Friedrich Merz ist nach einem etwas holprigen Start zum Kanzler gewählt worden und die schwarz-rote Koalition kann loslegen. Aber was gibt das jetzt? Viele in der SPD werden ganz sicher keine Merz-Buddies mehr und kritisieren seine Positionen teils scharf. Eine davon ist Rasha Nasser. Sie ist gerade mal 33 Jahre alt, hat es als eine von drei SPDlern aus Sachsen wieder in den Bundestag geschafft und leitet die SPD in Dresden. Warum sie den Koalitionsvertrag teils hart kritisiert, warum wir für sie beim Thema Migration übers Falsche reden und warum der Osten beim Thema Rechtsextremismus immer noch so ein Problemfall ist, darüber reden wir heute. Let's go! Herzlich willkommen, Rasha Nasser.
Hi.
Mal ganz ehrlich, wie schön ist es für Sie nach, ich sag mal, recht hitzigen Koalitionsverhandlungen, hier jetzt eine Stunde lang darüber sprechen zu können, was Sie gerne im Land verändern würden, weil bei den Verhandlungen gab es ja schon so ein bisschen, ich sag mal, Reibungspotenzial.
Das stimmt. Insofern freue ich mich sehr, heute hier zu sein. Ich habe auch kein Problem damit, mich als großer Fan dieses Podcasts zu outen.
Geil.
Und deswegen ist es super cool, heute mal eine Stunde über das zu sprechen, was man so machen würde, wenn man die absolute Mehrheit hat.
2021 sind Sie zum ersten Mal in den Bundestag eingezogen. Inwiefern unterscheidet sich der Vibe aktuell vom Ampelbeginn?
Sehr. Also 21 sind wir angetreten als Fortschrittskoalition. Ich glaube, wir waren alle, haben diesen Aufbruch auch gemerkt. Also nicht nur im Parlament, in der Politik, sondern man hat es auch einfach mit den Verbänden, Vereinen, mit den Leuten auf der Straße, die hatten einfach so die Nase voll von diesen 16 Jahren CDU und hatten alle die Hoffnung mit uns verbunden, dass es jetzt nach vorne geht und dann kam eine Krise nach der anderen. Naja, und jetzt merkt man schon, dass es ein Stück weit ein Abwehren von noch schlimmeren Dingen ist.
Und ist das so die Muss-Ja-Koalition
so
jetzt?
Ein bisschen. Wir sind ein Stück weit zum Erfolg verdammt. So ehrlich muss man auch sein. Also wir müssen uns zusammenreißen jetzt.
Die Ampel wollte ganz viel anders machen und ist gescheitert. Jetzt haben wir einen Koalitionsvertrag, in dem große gesellschaftliche Veränderungen so gar nicht vorkommen. Muss man vielleicht einfach sagen, dass viele Deutsche das gar nicht so wichtig finden?
Ich glaube, wir haben durch die Art und Weise des Diskurses dazu beigetragen, dass wir auf Dinge mehr einen Fokus gelegt haben als auf andere, die eigentlich wichtig gewesen wären. Also wir haben ganz, ganz lange darüber diskutiert, wie wir am schnellsten Ausländer aus diesem Land rauskriegen. Wir haben ganz, ganz viel darüber diskutiert, dass Bürgergeldempfänger in einer sozialen Hängematte liegen und solche Sachen halt. Na, wir haben nicht darüber gesprochen, wie wir denn mehr Geld in das Portemonnaie der Leute kriegen oder wie wir bezahlbare Wohnungen schneller bauen können oder wie wir diese Infrastruktur in diesem Land auf die Kette kriegen, damit die Leute merken, es funktioniert. So, und ich glaube, das ist einfach zu kurz gekommen in den letzten Jahren. Insofern hoffe ich, dass wir jetzt die Kurve kriegen. Es wird schwer, aber an mir persönlich soll es jetzt nicht scheitern.
Mhm. Ich will nicht, dass meine Tochter in einem Land aufwachsen muss, in dem Friedrich Merz ihr sagt, was sie darf und was nicht. Nicht mit mir. Das haben Sie kurz vor der Wahl noch auf Ihrem Insta gepostet. Jetzt ist Friedrich Merz Kanzler. Sehen Sie das heute noch genauso? Sie reden jetzt immerhin über den Koalitionspartner.
Ich glaube, dass Friedrich Merz jemand ist, der nicht ganz verstanden hat, was die Frauen in diesem Land bewegt. Und das glaube ich immer noch. Über 80% der Menschen in diesem Land sagen, 218 gehört abgeschafft aus dem Strafgesetzbuch. Schwangerschaftsabbrüche werden im Strafgesetzbuch geregelt. Und er hat ja erklärt, dass das ein Thema ist, über das erstmal noch diskutiert werden müsse und das ist ja überhaupt nicht klar und so weiter und so fort. Und das war der Anlass für mich zu sagen, dass ich nicht will, dass Friedrich Merz meiner Tochter vorschreibt, was sie mit ihrem Körper machen darf und was nicht. Und diese Haltung habe ich immer noch. Kein Mann darf ihr vorschreiben, keiner Frau, wie sie mit ihrem Körper umzugehen hat.
Mal so ganz allgemein, wie viel zerschmissenes Porzellan muss denn jetzt wieder geklebt werden, weil Sie sind ja nicht die Einzige, die gegen Friedrich Merz geschossen hat, sondern effektiv an die ganze SPD-Kampagne drauf gefußt, dass Friedrich Merz am besten nicht Kanzler werden soll. Jetzt ist er Koalitionspartner. So, wie nähert man sich da wieder an?
Ich glaube auch, dass wir einfach ein bisschen damit klarkommen müssen, dass die politische Kultur, dass es eben auch dazu gehört, mal ein bisschen aufeinander draufzuhauen. Und dass es aber dann auch noch viel mehr dazu gehört, sich im Nachhinein in die Augen zu schauen und zu sagen, es geht nicht um uns, es geht um dieses Land. Und wenn wir uns jetzt nicht zusammenreißen, dann ist dieses Land nicht handlungsfähig. Also ich glaube auch, dass alle Demokraten, auch die, die in der Opposition sitzen, aufgefordert sind, jetzt an dieser Stelle mitzutun, weil das meinte ich mit, wir sind ein Stück weit zum Erfolg verdammt, wir können es uns schlicht nicht leisten, so weiterzumachen, so zu streiten und so aufeinander draufzuhauen, wie wir es jetzt im Wahlkampf gemacht haben. Wahlkampf ist zum Glück vorbei, aber ich bin trotzdem ehrlich, ich frage mich schon, wie ich meine Reden in der Zukunft so schreiben soll.
Ich bin da sehr, sehr gespannt, wie da der Tonfall sein wird in der nächsten Zeit. Ich würde sagen, weil wir zwei sehr große Themen dabei haben, gehen wir einfach mal direkt rein mit Ihrem Herzensthema. Und ich würde sagen, da würden Sie sehr viel anders machen als Merz und die Union. Darüber reden wir jetzt.
Das Thema Migration hat den Bundestagswahlkampf dominiert. Über Integration wird hingegen deutlich weniger gesprochen. Auch im neuen Koalitionsvertrag findet sich dazu nicht viel. Dabei ist genau das entscheidend, wenn Migration wirklich funktionieren soll. Vom Verhindern von Parallelgesellschaften, bei der Reduktion von Straftaten bis hin zu wirtschaftlichem Nutzen. Besonders wichtig dabei gesellschaftliche Teilhabe, besonders die Integration am Arbeitsplatz. Aber wie genau gelingt eine solche Integrationspolitik?
Wenn man sich den Koalitionsvertrag anschaut, ist Migration wahrscheinlich das Thema, bei dem sich die Union gegen die SPD am meisten durchgesetzt hat. Zurückweisung an den Staatsgrenzen, Familiennachzug aussetzen, freiwillige Aufnahmeprogramme beenden und vieles mehr. Was halten Sie von den Vorhaben?
Ich bin kein Fan davon. Ich habe auch keinen Hehl daraus gemacht. Ich habe das auch öffentlich kommentiert, dass ich nicht der Überzeugung bin, dass das die Schlagrichtung sein sollte, in die dieses Land geht. Ich finde es schwierig, dass wir in 2025 immer noch darüber diskutieren, ob wir ein Einwanderungsland sind oder nicht. Dieses Land und die Geschichte dieses Landes ist geprägt davon, dass Menschen von überall her hergekommen sind, um hier mitzutun und das nicht anzuerkennen, sondern im Gegenteil sich noch weiter abzuschotten und sich darauf zu feiern, dass man als Ziel ins Aufenthaltsgesetz die Begrenzung von Migration schreibt. Das halte ich für schwierig. Dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn Leute nicht unbedingt Lust haben, herzukommen.
Was Sie uns heute als Maßnahme mitgebracht haben, ist keine Migrationswende, sondern eine Integrationswende. Und neben harter Migrationspolitik steht auch die Förderung der Integration im Koalitionsvertrag, wobei man da vergleichsweise wenig zu findet. Sind Sie denn happy damit, was da in dem Bereich festgehalten worden ist?
Ich glaube, es ist ein guter Schritt. Also auch die Ausweitung der Sprachkitas, das Startchancenprogramm ausgeweitet auf Kitas, auch finde ich super wichtig. Da steht auch ganz klar ein Bekenntnis dazu drin, dass viel mehr Menschen Zugang zu Sprach- und Integrationskursen bekommen sollen. Was ich nie gedacht hätte, ist zum Beispiel, dass tatsächlich auch Bewegung bei der Duldung drin ist. Steht jetzt auch drin, dass Leute, natürlich ist es an viele Events und Stichtage geknüpft, aber Menschen in der Duldung haben die Chance, in einen regulären Aufenthaltstitel zu kommen, wenn sie in Arbeit sind und so weiter und so fort. Und das war eben in den letzten Jahren nicht so richtig drin. Und auch wenn es explizit so nicht drinsteht, ist der Spurwechsel auch dabei, was ich gut finde.
Also, dass man als Asylbewerber später, auch wenn man nicht keinen bleibenden Aufenthaltstitel bekommt, trotzdem hier bleiben kann, genau. Als Fachkraft in irgendeinem Bereich.
Richtig, genau. Das nennen wir Spurwechsel. Und darüber freue ich mich sehr. Aber auf der anderen Seite, und das haben Sie ja auch in Ihrer Anmoderation sehr deutlich gesagt, ist da schon sehr viel Abwehren drin. Mhm. Ist da schon sehr viel Abweisen auch drin. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir viel zu lange über sogenannte Pull- und Push-Faktoren gesprochen haben, gerade wenn es um den Bereich Asyl geht. Ich würde viel mehr darüber sprechen, was wir an Stay-Faktoren brauchen, also Faktoren, die dazu führen, dass Leute Lust haben, hier zu bleiben. Denn es ist ja in der Tat so, dass wir auf Platz 50 von 53 sind, der attraktivsten Einwanderungsländer. Und da muss man, glaube ich, was machen.
Dann schauen wir mal, was Rasha Nasser mit der absoluten Mehrheit in dem Bereich alles machen würde. Da geht es an vorderster Front darum, Menschen so schnell es geht in Arbeit zu bringen. Warum ist das so wichtig?
Arbeit ist selbstbestimmtes Leben. So, und ich habe als Integrationsbeauftragte gearbeitet, ungefähr 2 Jahre, in einer mittelsächsischen Stadt. Und das größte Problem war, dass die Leute sich selbst überlassen wurden, weil sie nicht arbeiten dürfen. Wir verbieten es ihnen. Jetzt hat die Ampel in der letzten Legislaturperiode das Arbeitsverbot von 9 auf 6 Monate abgesenkt. Das heißt, man kann jetzt nach 6 Monaten arbeiten. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass alle, die zu uns kommen und im Asylbewerberleistungsgesetz sind, sofort eine Arbeitserlaubnis bekommen sollten. Wir haben Unmengen an Firmen und Unternehmen, die händeringend nach Menschen suchen. Und wir haben wahnsinnig viele Menschen in den Erstaufnahmeeinrichtungen sitzen, die sich langweilen, weil sie nichts machen dürfen. Und dann entsteht wieder dieser Eindruck, dass die, die herkommen, die wollen die Sprache nicht lernen, die wollen ja gar nicht arbeiten und so weiter. Die sind alle faul, aber sie dürfen es nicht. So, und deswegen bin ich der festen Überzeugung, gebt den Leuten die Arbeitserlaubnis. Und wenn sich auf dem Weg im Prozess, im Antragsverfahren etwas zeigt, wo man sagt, okay, er hat oder sie hat nicht mehr das Recht auf eine Arbeitserlaubnis, dann kann man die immer noch entziehen.
Was könnte das sein?
Zum Beispiel, wenn jemand straffällig wird. So, das heißt jetzt nicht Schwarzfahren mit der Bahn, so, ne, sondern wirklich eine schwere Straftat. Sowas zum Beispiel. Oder wenn sich herausstellt, dass jemand böswillig getäuscht hat bei der Identitätsklärung oder sowas. Also da muss man schon auch gucken, dass es nach Regeln geht. Aber der überwiegende Großteil der Leute, die zu uns kommen, die wollen arbeiten. Die wollen diesem Staat nicht auf der Tasche liegen und sie wollen vor allem auch den Menschen hier zeigen, dass sie dankbar sind, dass sie hier Zuflucht bekommen haben und was zurückgeben wollen.
Wie ist das denn, wenn jemand jetzt mit ungeklärter Identität hier ankommt und Asyl beantragt und die Chancen auf Anerkennung relativ gering sind, soll diese Person trotzdem sofort arbeiten dürfen?
Ich bin der Meinung, dass das für alle gelten sollte, die zu uns kommen und hier einen Asylantrag stellen. Ich weiß, dass es viele Menschen geben wird, die da kopfschüttelnd daneben stehen, aber ich habe die Praxis erlebt. Und auch bei solchen, wo die Chance nicht so hoch ist, dass der Antrag positiv beschieden wird, ist ja die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass sie lange bei uns sein werden. Weil aus bestimmten Gründen die Identität nicht geklärt werden kann, weil aus bestimmten Gründen eine Abschiebung nicht erfolgen kann, weil das Herkunftsland den oder diejenigen nicht zurücknimmt, wie auch immer. Und deswegen bin ich der Überzeugung, dass wir allen die Möglichkeit geben sollten, hier selbstbestimmt zu leben. Und dazu gehören für mich auch die, wo das mit der Identitätsklärung etwas schwieriger ist. Weil man muss ja auch sagen, also ich habe auch schon drüber nachgedacht, wie schnell hätte ich denn eigentlich alles zusammen, wenn jetzt die Bomben fallen würden? Wie schnell hätte ich eigentlich alle Papiere und wie schnell könnte ich meine Identität klären? Ich hätte das nicht so schnell zusammen. Ich wüsste nicht, ob ich sofort alles greifen könnte, was ich brauche, um mich dann in dem nächsten Land irgendwie auszuweisen. Insofern finde ich auch, dass wir da ein bisschen mehr Rücksicht nehmen sollten auf die Lebensrealität von Geflüchteten, weil die einfach die Hölle durchgemacht haben.
Bei Ihnen reicht wahrscheinlich ein Link zur Seite des Deutschen Bundestages, dann wäre es vielleicht hilfreich, gut, um das zu klären. Aber generell, ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor, der immer wieder genannt wird, ist das Erlernen der deutschen Sprache. Und wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, ist, also man kennt es ja so ein bisschen, irgendwie im Alltag ist das Erlernen von Sprache einfacher. So, das reicht aber ja nicht. Es soll ja Sprachkurse auch geben, es soll sprachbegleitende Kurse geben. Wie sähe das denn aus?
Also berufsbegleitende Sprachkurse ist das, wo wir drauf setzen. Wir sind der festen Überzeugung, dass es am besten dann funktioniert, wenn du einerseits in Arbeit bist und gleichzeitig parallel dann auch die Sprache in einem Kurs verbessern kannst. Also im Prinzip kannst du es dir so vorstellen, also man geht vormittags arbeiten und nachmittags gehst du in einen Sprachkurs und kannst da im besten Fall so mit deinen Kolleginnen und Kollegen, die eventuell auch neu im Betrieb sind, da zusammensitzen. Und deshalb bin ich auch der festen Überzeugung, dass diese Arbeitsverbote fallen müssen. Weil wenn du im Job bist und am Band stehst mit deinen Kollegen, dann lernst du viel schneller Deutsch. Mhm. So, meine Eltern haben das ja damals auch erlebt. Sie sind jetzt nicht als Geflüchtete gekommen, aber die sind eben auch 86 aus Syrien in die DDR und haben hier in Syrien schon etwas Deutsch gelernt. Aber hier hat es dann erst funktioniert, weil sie eben mit Muttersprachlern zusammengekommen sind und ihren ganzen Tag mit ihnen verbracht haben, weil sie eben niemand irgendwo reingesetzt hat, wo sie nur unter sich waren. Und das, glaube ich, müssen wir viel mehr Menschen ermöglichen.
Wären die Kurse verpflichtend?
Meiner Auffassung schon. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, Leute auch ein Stück weit dazu zu verpflichten, berufsbegleitend diese Sprachkurse zu machen. Ich glaube, diese Integrations- und Sprachkurse, die wir aus der Vergangenheit kennen, die sind schon ganz gut. Aber ich glaube, in Kombination mit Arbeit wäre das besser. Ich wäre schon für eine verpflichtende Teilnahme,
Haben ja hier die absolute Mehrheit, dann richtig. Halten wir es mal so fest. Zusätzlich wünschen sich aber auch, dass für diese Kurse auch die Kinderbetreuung sichergestellt wird. Wie wäre das geregelt? Also jeder Kurs hat quasi eine eingebaute Kita-Stelle. Also wie würde man das regeln in Zeiten, wo quasi jede Kita massiven Personalmangel hat?
Kommt drauf an, in welche Region Deutschlands sie gehen. Tatsächlich, also ich habe das erlebt, als ich Integrationsbeauftragte war. Wir hatten genau einen Träger für einen Sprachkurs und da gab es keine Kinderbetreuung. Und das hat dazu geführt, dass besonders die Frauen sehr viel später, wenn überhaupt, Deutsch gelernt haben. Das heißt, die Männer sind da alle hingegangen und die Frauen sind zu Hause geblieben mit den Kindern. Und dann irgendwann wechselst du aus dem Asylbewerberleistungsgesetz ins SGB II. Mhm. Und dann will das Jobcenter aber auch sehen, dass du was machst. Ja, bewirb dich mal, ohne dass du die Sprache kannst. Mhm. So. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass wir flächendeckende Kinderbetreuung bei den Sprachkursen brauchen. Und dann kommen natürlich wieder alle und sagen, aber Föderalismus, für die Kinderbetreuung sind die Länder zuständig. Ist ja auch richtig. Dann versetzt die Länder halt aber auch in die Möglichkeit, den Trägern da Mittel zur Verfügung zu stellen, Leute einzustellen, die dann eben die Kinderbetreuung machen. Ich verstehe nicht, warum immer gerade an dieser Stelle so gemauert wird, wenn es darum geht, irgendwie Kindern und Frauen eine Perspektive zu eröffnen. Würde ich sofort, und ich habe ja hier die absolute Mehrheit, alles in Bewegung setzen, damit alle Frauen mit ihren Kindern da in diese Kurse gehen können.
Ich kenne mich mit den Eckpunkten da nicht so wirklich aus, aber ich stelle mir vor, was wäre so schwer daran, an einer Volkshochschule unten irgendwie einen Kindergarten reinzubauen?
Das ist die Frage, die ich mir auch stelle. Aber dann kommen sie mal alle und sagen, aber für die Kinderbetreuung sind die Länder zuständig. Okay, hier jetzt gerade nicht, in der absoluten Mehrheit. Deswegen würde ich, egal wo, und wenn es Kooperationen mit den Gemeinden, mit den Ländern sind. Ne? Mhm. Also ich meine, irgendwelche Möglichkeiten muss es ja geben. Und das ist auch ehrlicherweise typisch deutsch. Wir sagen immer, was alles nicht geht und versuchen nicht zu gucken, was eigentlich möglich wäre.
Das sind ja wahrscheinlich irgendwie versicherungspolitische Gründe oder so. Es gibt aber noch einen großen Wurf, den sie sich wünschen. Quasi Integrationstindern. Also sie hätten gerne ein Matching-System zwischen Geflüchteten, Kommunen und Arbeitgebern. Mhm. Für ein Land, das es nicht mal schafft, regelmäßig Termine im Bürgeramt anzubieten, klingt das nach einem ziemlich großer Wurf, oder?
Und das wäre richtig gut, ehrlicherweise. Weil ich zu oft erlebt habe, dass Geflüchtete irgendwo reingesetzt wurden in irgendwelche Ortschaften, wo, wenn du Glück hast, einmal am Tag ein Bus fährt, wo keine einzige Arbeitsstelle irgendwie ist, wo keine Jobs zu kriegen sind, die dann sich selbst überlassen werden, mit Wohnsitzauflage irgendwo reingesetzt und dann dürfen sie auch diesen Wohnort ja nicht mehr verlassen. Und bei uns werden ja Geflüchtete nach dem Königsteiner Schlüssel aufgeteilt. Das heißt, besonders einwohnerstarke Bundesländer bekommen mehr Geflüchtete zugeteilt als jetzt zum Beispiel Sachsen. So, also NRW hat deutlich mehr Geflüchtete aufgenommen als Sachsen. Was aber in diesem Königsteiner Schlüssel nicht berücksichtigt wird, ist die Arbeitsmarktsituation vor Ort. Das heißt, wir haben ganz oft Leute irgendwo hingesetzt, wo es keine Jobs gab oder nicht die passenden Jobs. Das heißt, was möchte ich jetzt gerne machen? Ich würde gerne eine Plattform aufbauen, in der auf der einen Seite Kommunen, Arbeitgeber, Unternehmen anmelden können, dass sie Bedarfe haben in folgenden Bereichen. Wir brauchen Menschen mit den und den Skills und so weiter. Und auf der anderen Seite können Geflüchtete, vielleicht auch Flüchtlingsräte, Ausländerbehörden, wie auch immer, ihre Leute auflisten mit den Skills, die sie mitbringen. Und dann könntest du viel besser gucken, wen du zusammenbringen kannst. Und ich glaube, das würde viel mehr Sinn ergeben. Auf der einen Seite für die Unternehmen, die dann ganz genau wissen, jetzt kriege ich hier jemanden mit den passenden Skills. Mhm. Und auf der anderen Seite für die Leute, die wissen, hey, ich komme an einen Ort, wo ich einen Job habe, wo eine Infrastruktur ist, wo ich mich einbringen kann, wo ich vielleicht irgendwann mal selbstbestimmt leben kann. Und da hat der Königsteiner Schlüssel und auch die Wohnsitzauflage für Geflüchtete komplett dagegen gearbeitet. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass wir sowas machen sollten. Gibt's auch schon als Pilotprojekt. Deutschlandweit wäre noch besser.
Aber ambitioniert, kann man glaube ich so sagen. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass der Zuzug von Flüchtlingen mit gesichertem Aufenthaltsstatus besonders in Städte und Stadtteile erfolgt, die ohnehin schon in einer sozialen Schieflage sind. Hauptfaktor ist, dass sie da oftmals einfach nur da eine Chance auf eine Wohnung haben. Und das verschärft aber Probleme vor Ort. Manche Kommunen laufen eh schon auf Notbetrieb. Wie kann man das Problem besser in den Griff kriegen?
Für mich sind die Kosten der Unterkunft da immer ein Stichwort. Also das ist eine Grenze, bis wohin der Staat quasi Kosten übernimmt, die Kosten der Unterkunft. Das heißt, das sind öfter auch Stadtteile, wo man billigere Wohnungen bekommt, wo nicht so eine soziale Durchmischung stattfindet, wo eher viele Menschen sind, die nicht so den großen Geldbeutel haben, nicht so gut über die Runden kommen. Und das sorgt eben auch dafür, dass diese Viertel, wenn man so will, immer mehr Zuzug erfahren von Menschen, die gar nicht die Chance haben, da rauszukommen aus dieser Situation. Und ich finde, wir müssen auch darüber sprechen, dass wir diese KDU-Richtlinie,
was ist KDU?
Kosten der Unterkunft.
Okay.
Genau, Entschuldigung. Dass wir das nach oben setzen, damit man eben auch in andere Stadtteile gehen kann. Weil ich glaube, dass es völlig irre ist, sich darüber aufzuregen, dass sich Parallelgesellschaften entwickeln, wenn wir ja reihenweise diese Leute in diese Viertel stecken. So, und wenn ich die ganze Zeit mit meinen in meiner eigenen Blase unterwegs bin, ja, dann bewege ich mich ja auch nicht mehr raus, wenn mir nicht mal die Chance gegeben wird, wenn ich gar nicht die Chance habe, irgendwie die Sprache zu lernen oder mich zu integrieren, weil es ja offenbar niemand will. So, also das ist ja das, was diese Migrationspolitik dieses Landes atmet. Mhm. So, immer abwehren, immer schön klein halten, möglichst lange irgendwie im Leistungsbezug, um sich dann wieder aufzuregen, dass die Leute zu lange im Leistungsbezug sind. Ja, also das ist auch,
weil sie nicht arbeiten dürfen unter anderem.
Zum Beispiel. Ne? Mhm. Also das meine ich mit, das ist so typisch deutsch. Also wir reden die ganze Zeit darüber, was alles schlecht läuft und was alles blöd ist und kommen aber nicht dazu, eine Lösung zu finden, die besser ist.
Aktuell muss man aber sagen, also eine Stadt in Westdeutschland ist Gelsenkirchen beispielsweise, mhm. Beispielsweise die strukturschwach ist, wo relativ viele Leute zuziehen. Oder auch Cottbus im Osten, das ist ja eine Situation, die es in ganz Deutschland gibt. Da sind oft Städte, in denen früher die SPD sehr stark war und wo jetzt viel AfD gewählt wird. Das muss man nicht sagen, wenn man das alles so lässt, wie es ist, stärkt man Populisten und schadet in ihrem Fall auch noch der eigenen Partei?
Wenn man so will, ja gut, jetzt ist mein Hauptanspruch nicht die SPD zu stärken, sondern das ist für die Leute in diesem Land
besser. Hätten aber auch nichts gegen.
Hätte ich überhaupt nichts gegen, so, ne? Wenn das so ein netter Nebeneffekt ist, nehme ich mit. So. Aber mein Hauptziel ist, dass es den Leuten besser geht. Und es ist so, wie Sie das gesagt haben, ne? Also das sind Städte, in denen die SPD mal hoch im Kurs war. Und ich glaube, dass zu viele Leute zu oft auf der, wenn man so will, Verliererseite standen in den letzten Jahren. Ja. Verzeihung. Und zu oft einfach mitbekommen haben, dass es sich für sie nicht verbessert. So, und dass da aber auf einmal eine Gruppe neben sie getreten ist, für die auf einmal alles da war. Also Geflüchtete. Mhm. So, für die waren auf einmal Wohnungen da und Unterkunft und dann haben sie hier das Geld bekommen und so weiter und so fort.
Sie haben sogar Smartphones.
Das kann überhaupt nie wahr sein. So, ne? Und das hat einfach so fantastisch funktioniert für die AfD, da diese Geschichte aufzubauen. Nämlich nicht auf die zu gucken, die da ganz oben sind, die das größte Vermögen haben und die auf Kosten anderer leben, sondern ausgerechnet auf die zu schauen, die noch weniger als sie haben. Zusätzlich zu dem, dass die Politik einfach gefühlt wahrscheinlich auch zu oft für die Leute nicht da war, glaube ich, ist das so ein Zusammenspiel aus verschiedenen Dingen, die dazu geführt hat, dass auch in so Städten wie Gelsenkirchen dann irgendwie 18%, glaube ich, AfD war bei der Bundestagswahl, wenn ich mich recht.
Ich glaube sogar noch mehr.
Oder
ich,
noch mehr. Genau.
Ich habe es nicht richtig im Kopf gerade, aber.
So, weil das ist natürlich schon ein Ding. Ne? Mhm.
Beim ARD-Deutschland-Trend Ende letzten Jahres wurde erhoben, dass sich mehr als 3 von 4 Deutschen eine grundsätzlich andere Migrationspolitik wünschen, damit weniger Menschen zu uns kommen. Sie haben jetzt eben gerade gesagt, wir müssen mehr über Stay-Faktoren reden. Wenn das Feedback aus der Bevölkerung da so deutlich ist, müssen sich das Mitte-Links-Parteien wie die SPD nicht noch stärker zu Herzen nehmen?
Ist ja nicht so, dass ich das ignoriere. Die Frage ist nur, woher kommt dieses Gefühl? So, und es ist natürlich auch, kann niemanden absprechen, dass er oder sie Angst hat nach den Anschlägen, die passiert sind. Es steht mir überhaupt nicht zu. Da haben Menschen Familienmitglieder verloren. Da sind Kinder ermordet worden. Mhm. So. Das will ich überhaupt nicht in Frage stellen. Ich will in Frage stellen, wie darüber geredet wird. So. Und ich glaube, und das ist das, was ich eingangs auch meinte, die Art und Weise, wie wir über Migration gesprochen haben, war nie positiv. Es war immer negativ. Es wurde immer über den nächsten Anschlag diskutiert oder über gewaltbereite Jugendliche oder über die Ausländerkriminalstatistik und so weiter und nicht darüber, über die ganzen Erfolgsgeschichten, die Migrantinnen und Migranten seit Jahrzehnten in diesem Land schreiben, weil es nicht so attraktiv ist.
Man muss sagen, natürlich ist es Quatsch, wenn man sagt, irgendwie die Herkunft hat grundsätzlich was mit Kriminalität zu tun, aber die Kriminologie sagt ganz klar, jung, männlich und prekär, das sind die drei entscheidenden Kriterien für eine hohe Kriminalitätsbelastung. Nun sind aber rund 2/3 der Asylantragsteller unter 30 und männlich und die meisten kommen auch aus prekären Situationen. Müsste man als SPD nicht offener darüber sprechen, dass es hier auch echte Probleme gibt? Weil oft hört man in dem Kontext dann immer den direkten Verweis auf Rassismus und ich kann mir vorstellen persönlich, dass das dann manche Leute schwierig finden.
Also spannend finde ich erstmal jung, männlich, prekäre Verhältnisse. Ist für mich erstmal irrelevant, unter welcher Flagge dieser Mann geboren ist.
So. Klar, aber ich meine, so. In diesem und Fall sind die ja besonders stark vertreten.
Absolut. Und ich finde, da hat sich auch eine SPD echt schwer getan. Mhm. So, ich finde, wir müssen auch viel mutiger sein, wenn es um Islamismus geht. Mhm. So, also ich meine, ich komme aus einem muslimisch geprägten Elternhaus. Muslime leiden am meisten unter Islamisten. Mhm. So, warum sich eine SPD und eine Linke da so schwer tun, oder die linken Parteien, sagen wir es mal so, in den letzten Jahren da über Islamismus zu sprechen und den politischen Islam, verstehe ich überhaupt nicht. So, und
Fun Fact, die Jusos Berlin wollen jetzt, dass nicht mehr das Wort Islamismus verwendet wird, weil es angeblich Ressentiments gegen Muslime schürt. Das ist auch ein bisschen, wirkt auf mich persönlich weltfremd.
Ich verstehe den Punkt, so, weil wenige es hinbekommen, in der aktuellen Debatte den Islam vom politischen Islam zu unterscheiden. Und ich finde, das gehört auch schon noch dazu.
Oder den Islam vom Islamismus?
Auch das. So, die Frage ist, müssten wir dann nicht mehr aufklären, anstatt einen Begriff zu verbieten? So, also Islamismus,
würde ich jetzt sagen, ja.
Ist halt, ne, genau. Also insofern, belest euch bitte, was das bedeutet, und streicht nicht irgendwelche Begriffe.
Liebe Jusos Berlin.
Und deswegen, und auch, wir müssen viel mehr über psychosoziale Betreuung sprechen. Also das sind so viele, natürlich hauptsächlich junge Männer, weil die von ihren Familien geschickt werden in der Hoffnung, dass sie sie nachholen können. Und wahrscheinlich die meisten Chancen haben, auf der Flucht zu überleben oder möglichst unbeschadet die Flucht zu überstehen. Aber was sie da auf der Flucht erleben, das können sie ja nicht verarbeiten. Was sie in ihrem Heimatland erlebt haben, haben sie gar keine Chance zu verarbeiten. Stattdessen werden sie irgendwo reingesetzt, sich selbst überlassen und dann noch diskriminiert, weil sie ja nicht arbeiten, nicht Deutsch reden und so weiter, hatten wir alles schon. Natürlich müssen wir darüber sprechen. Also wir überlassen da eine ganze Generation sich selbst und regen uns dann noch drüber auf. Und das ist schon, also ich finde, wir müssen auch drüber sprechen, welche Verantwortung dieses Land auch für die Leute trägt oder tragen muss, die mit härtesten Traumata zu uns kommen und hier einfach sich selbst überlassen werden. Also psychosoziale Betreuung ist ein Riesenthema.
Ich mache mal eine Überleitung und sage, junge Männer, die problematische Dinge tun, das spielt auch beim nächsten Thema eine sehr, sehr große Rolle.
Rechtsextreme Straftaten sind auf einem Rekordhoch. Über 41.000 Straftaten sind für 2024 begangen worden. Nachmeldungen können die Zahl sogar noch ansteigen lassen. Darunter befinden sich auch fast 1.500 Gewalttaten. Schon im Verfassungsschutzbericht 2023 fällt auf, ostdeutsche Länder sind pro Kopf überproportional vertreten. Auch politisch gewinnen rechtsextreme Einstellungen immer mehr hinzu. Während die AfD bei Bundes- und Landtagswahlen Rekordergebnisse feiert, nehmen laut der Leipziger Autoritarismusstudie rassistische Weltbilder weiter zu.
Vor wenigen Wochen war hier der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer zu Gast. Da ging es natürlich auch um die politische Situation in Sachsen und in den ostdeutschen Bundesländern. Und Kretschmer hat deutlich gesagt, der Rechtsruck ist ein gesamtdeutsches Problem, kein ostdeutsches. Jetzt habe ich mir mal die Zweitstimmenergebnisse der AfD bei der Bundestagswahl in den 5 Ostländern angeschaut. In keinem hat die AfD weniger als 32% geholt. In Sachsen waren es über 37%. Mhm. Reden sich manche Politiker die Lage schön, wenn es um die politische Realität im Osten geht?
Und vor allem die CDU Sachsen. Aber das ist in der DNA. Also seit wir die CDU in Sachsen haben, und das ist seit 1990 unter Kurt Biedenkopf damals noch, gibt es sowas wie Rechtsextremismus einfach nicht.
So. Ist einfach nicht da.
Die Sachsen sind immun gegen rechts, hat Kurt Biedenkopf damals gesagt. Und man hat ja auch die Leute überhaupt nicht mitgenommen auf dem Weg in dieses neue politische System. Es hat die CDU ja damals überhaupt nicht interessiert. Nach der Staatspartei der SED folgte die nächste Staatspartei und die hat dann einfach weitergemacht, ohne die Leute irgendwie mitzunehmen. So. Und ich glaube, dass auch Kurt Biedenkopf war mega beliebt, König Kurt, ja, also in Sachsen ist das ein totales Ding. Aber ich glaube, man hat schon verpasst, den Leuten auch nicht beizubringen, aber zu zeigen, wie toll Demokratie sein kann. Ja. So, genau.
Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat die AfD jetzt in Gänze als gesichert rechtsextrem eingestuft.
Überraschung.
Macht das im Osten überhaupt einen Unterschied? In Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt hatte die Partei den Status eh schon und irgendwie hat es keinen interessiert. Nirgendwo schneidet die so stark ab wie da.
Die Ossis sind schon ein bisschen dickköpfig. Also ich kenne das von mir selbst. Wenn du denen nur lange genug sagst, ne, du stehst hier mit Nazis, vielleicht bist du auch ein anderer, dann bin ich halt ein Nazi. Was willst du denn jetzt machen? So, das ist schon auch so ein bisschen ein ostdeutsches Phänomen. Das finde ich sehr interessant.
Aber es ist doch hochproblematisch,
ja,
oder?
Natürlich ist es hochproblematisch. So. Und die Mitte-Links-Parteien, und da zähle ich auch die SPD Sachsen dazu, hat zu Beginn, als Pegida gelaufen ist zum Beispiel, also ich meine, die sind ja zu Beginn mit 40.000 Leuten in der Dresdner Innenstadt unterwegs gewesen. Ich erinnere mich, wir haben noch mit 500 Hanseln dagegen demonstriert. So, ne? Also man hat sich echt total ausgeliefert gefühlt. Und auch eine SPD Sachsen ist so in diesen reflexhaften Austausch dieses, ihr seid Nazis, ihr steht hier mit dem Bachmann und ihr steht hier mit Pegida und so weiter. Und dann war halt so, wir haben sie in diese rechte Ecke gestellt und nicht mehr rausgelassen. Mhm. Und das habe ich als sehr, sehr problematisch wahrgenommen. Weil zu diesem Zeitpunkt waren sie noch nicht alle überzeugt von dem. Hm. So. Aber das hat sich ja geändert. Also wenn man mal die Leute fragt, die die AfD gewählt haben, sagt ja eine überwiegende Mehrheit, dass sie genau wissen, wen sie da wählen und dass sie überhaupt kein Problem damit haben. Und ich finde, das ist ein Produkt der verpassten Chance der letzten über 30 Jahre, in Ostdeutschland eine Infrastruktur aufzubauen und die Menschen selbst zu befähigen, ihnen zu zeigen, was dieses neue System jetzt alles an, ja, Freiheiten, aber auch Pflichten.
Das neue System, was vor 35 Jahren.
Damals war es ja, aber so. Also genau. Ich meine, und das, was damals passiert ist, also die Treuhand hat reihenweise Unternehmen platt gemacht. So, also ich meine, haben die für ein Apple und ein Ei irgendwie Maschinen gekauft, die sich dann die Betriebe teuer wieder zurückkaufen mussten. Reihenweise wurden die Leute in irgendwelche Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen gesteckt, weil sie ihre Jobs verloren haben. Oder sie haben in Kauf genommen, dass sie einen wirklich Hungerlohn, also einen lächerlich geringen Lohn bekommen haben für ihre Arbeit. So, und das hat natürlich zu wahnsinnigen Verletzungen geführt und die werden auch weitergegeben an die nächste Generation. Und das ist jetzt das, was wir merken. Also besonders auch bei Jugendlichen sitzt das tief.
Deswegen sprechen wir heute darüber, warum der Osten für Rechtsextremismus so anfällig ist, was sich dafür Strukturen gebildet haben und natürlich, was man für mögliche Antworten darauf geben kann. Sie sind in Sachsen geboren und aufgewachsen, haben einen Migrationshintergrund, haben eben gerade schon drüber gesprochen, ihre Eltern sind in den 80ern aus Syrien eingewandert. Nehmen Sie, mal abgesehen von Ihrer Arbeit als Politikerin, in den letzten Jahren nochmal Veränderungen in der Stimmung im Alltag wahr?
Absolut, absolut. Also ich hatte das auch schon, bevor ich Bundestagsabgeordnete geworden bin, dass Menschen einfach nur aufgrund meines Aussehens ein Riesenproblem mit mir haben und mir das auch sehr deutlich gezeigt haben. Also ob das jetzt eine ältere Dame war, die mich von meinem Fahrrad geprügelt hat, weil sie es unfassbar unfair fand, dass so Leute wie ich auch eigene Fahrräder haben, muss man sich auf der Zunge, also oder was mir einfällt. Oder ein junger Mann, der mir seinen heißen Kaffee an der Bahnhaltestelle, so ein To-Go-Becher, so ist er so zwei Schritte vor mir, ist er gestolpert und hat mir dann seinen heißen Kaffee über die Bluse gekippt. Und niemand hat reagiert an dieser Haltestelle. Und ich stand dann da und er guckt mich an und sagt, was hast du denn? Jetzt passt die Bluse wenigstens zur Hautfarbe. Und ich war so,
what?
Junge, also es ist halt schon so. Und das ist Sachsen. Herzlich willkommen
aber,
in Sachsen.
Aber oder? War das jetzt in den letzten ein, zwei Jahren oder ist es länger?
Nö, in den letzten ein, zwei Jahren sind ganz andere Dinge passiert. Also meine Tochter ist jetzt 10 Monate alt. Letztes Jahr im Frühling, ich war hochschwanger, es war auch Mai, war ich einkaufen und hat ein Herr mich erkannt und hat mir damit gedroht, seinen Einkaufswagen in meinen Bauch zu rammen. Dann sind wir das Balk vielleicht los und dich vielleicht auch.
Ich hoffe, dass Sie das zur Anzeige gebracht haben.
So, in dem Moment habe ich mich für meinen Selbstschutz und nicht den Stress entschieden. Ich hätte es machen sollen wegen der Statistik, ich weiß. Aber in dem Moment musste ich die Entscheidung für mich und meine Tochter treffen, weil das einfach auch immer mit Stress verbunden ist. Und ich hatte nicht die einfachste Schwangerschaft. Deswegen habe ich in dem Moment entschieden, da auf mich aufzupassen.
Sie sind jetzt knapp über 30, also die Schulzeit ist noch nicht so lange her. Unterscheiden sich denn wirklich Rassismuserfahrungen, die Sie potenziell damals gemacht haben? Ich weiß nicht, ob das der Fall ist. Ich gehe jetzt mal davon aus, nach der Ausführung mit denen, die Sie heute machen, ist das jetzt häufiger geworden? Weil ich meine, es gab ja auch damals die Baseballschlägerjahre, das kennen viele ja nicht mehr vielleicht irgendwie in dieser Generation, aber damals ist jetzt nicht so, als wäre damals Friede, Freude, Eierkuchen, bevor es die AfD gab. Aber inwiefern nimmt man denn da so einen Shift wahr?
Jedes Dorffest in meinem Heimatdorf war davon geprägt, dass irgendwann die Glatzen gekommen sind. So. Die haben sich dann irgendwie an so einen Biertisch gesetzt, die haben ihr Bier getrunken und dann waren die wieder. Also es war Ruhe. So. Schlimm genug, dass die da überhaupt sich mit hinsetzen durften. Ne? Jetzt kommen die und übernehmen. So, also du siehst, die Leute laufen mit einem Selbstbewusstsein über die Straße mit Thor Steiner Klamotten und verfassungsfeindlichen Symbolen. Du siehst ganz genau ja die alte Rundschrift und was da alles irgendwie unterwegs ist an Symbolen und so weiter. Und die haben ein Oberwasser, das ist gruselig. Also, dass die so völlig selbstverständlich sich draußen bewegen und dass niemand was sagt. Das ist schon krass. Also das hat sich verändert. Ich habe, mein Bruder ist 7 Jahre älter als ich. Der hat die Baseballschlägerjahre ganz anders wahrgenommen als ich. Ich war da noch kleiner. Ich habe in den Nullerjahren nicht so die krassen Sachen erlebt. Also da war mal irgendwie beim Fasching, sagte mal einer zu mir, hey, aber Prinzessinnen sind doch blond und weiß. So, das war so das Schlimmste, was mir da passiert ist, so ungefähr. Ich war die einzige nicht weiße Schülerin auf meinem Gymnasium. Von 600 Schülerinnen und Schülern, da hat man schon ab und zu mal gemerkt, dass Leute irgendwie anders mit dir umgegangen sind, aber nicht, weil sie jetzt irgendwie Rassisten waren, sondern weil sie versucht haben, auf dich Rücksicht zu nehmen. Mhm. Also vielleicht ein bisschen positiver Rassismus, wenn man so will. Aber die richtig harten Sachen, die sind in den letzten 10, 15 Jahren, wenn man so will, aufgekommen. Auch mit 2015 und Pegida ist es nochmal richtig krass geworden.
Der Soziologe und Rechtsextremismus-Experte Johannes Kies sagt, wir haben in Ostdeutschland und Sachsen mittlerweile, Zitat, wirklich ein Hotspot des Rechtsextremismus. Er spricht von Neonazi-Trends an Schulen, insbesondere in den letzten 1 bis 2 Jahren. Wie viel Sorge haben Sie um die Generation, die jetzt gerade nachkommt?
Ich glaube, wir dürfen nicht naiv sein an der Stelle. Also wir müssen uns nicht nur Sorgen machen, sondern wir müssen uns aktiv um die jungen Leute kümmern an der Stelle. Also ich habe das ja schon bei mir gemerkt. Also ich war mit einem auf der Schule, der überhaupt kein Problem damit hatte, einen Hitlergruß zu zeigen und sich darauf zu feiern, dass er irgendwie auf dem NPD, als es die noch gab, NPD-Sommerfest von der Sächsischen Landtagsfraktion war und so Sachen. Das hat damals niemanden interessiert. Es war so ein Spinner. So. Mhm. Aber das jetzt genau, wie Sie es gerade gesagt haben, ein Trend. Ich war jetzt in Bad Dürrenberg auf einer Gegendemonstration von dem Max. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen. Mhm. Genau, der hat sich ja auf eine Querdenken-Demo gestellt und dann ins offene Mikrofon und hat den erstmal dort richtig die Meinung gegeigt. Absolut Respekt, der Kerl ist 16.
Krass.
So. Und der hat dann eine Woche später eine Gegendemo gemacht und da bin ich gerne hin. Und da hat er mir auch erzählt, dass das wirklich bei ihm, er ist die Ausnahme als Linker an seiner Schule. Und das ist gruselig. So, und dass das niemand so wirklich wahrhaben will, das macht mich unruhig, muss ich ehrlich sagen. Weil ich glaube, dass wir da noch nicht so richtig an dem Punkt angekommen sind, wo wir sein sollten.
Kann man da überhaupt an diesem Punkt noch nachsteuern, wenn man mal pessimistisch drauf schauen will?
Was bleibt uns denn übrig? Ja. Also ich meine, daneben...
Schadensbegrenzung, weiß ich nicht.
Naja, irgendwie daneben stehen und zugucken, wie es läuft, weiß ich jetzt nicht, ob das die beste Idee ist. Ich glaube schon, dass wir auch als demokratische Parteien in Ostdeutschland, die ja es etwas schwieriger hatten, nach der Wiedervereinigung sich erstmal wieder neu aufzubauen. Ey, die SPD Sachsen hat 4.600 Mitglieder. So, das ist weniger, als die SPD Köln hat. So, also ich meine, nur mal für einen Vergleich. Uns fällt es relativ schwer, in der gesamten Fläche in Sachsen präsent zu sein, dort Feste anzubieten oder Bürgerbüros zu halten oder was auch immer. Ja, und das ist halt auch so ein Problem, die Strukturschwäche der Parteien im Osten. Und dann kommt die AfD. Mhm. Knallt da Geld rein, gibt ohne Ende Geld aus und kann sich dann natürlich viel besser präsentieren und den Eindruck erwecken, dass sie da sind, auch wenn sie es überhaupt nicht sind. Also die haben ja keine Abgeordnetenbüros oder sowas.
Mhm. Ich bin mal vor 2 Jahren durch die Sächsische Schweiz gefahren. Da hing an jeder zweiten Laterne Werbung fürs AfD-Sommerfest. Mhm. Und auch rechtsextreme Kleinparteien wie der Dritte Weg versuchen, als so eine Art Kümmerer aufzutreten mit sozialen Angeboten, Events für Kinder, aber auch mit Kampfsportunterricht etc. Und die stoßen damit also in Leerstellen, wo Menschen Bedarf haben, weil es häufig keine Angebote gibt.
Genau.
Wie konnte es dazu kommen?
Das ist genau die Frage, die ich mir auch stelle. Also es ist schon so, dass die CDU, nachdem sie an die Macht gekommen ist in Sachsen, schon so meine Schäfchen, wir kümmern uns. So. Also man hat sie ja gar nicht teilhaben lassen. So, und auch dieses, man hat, ich weiß nicht, ob das irgendwie daher rührte, dass man die Leute in Ruhe lassen wollte, weil sie jetzt irgendwie durch die DDR nie in Ruhe gelassen wurden mit Politik. Ich meine, da wurdest du zur Wahl abgeholt zu Hause. Ja. So, ob man da irgendwie aus falscher Rücksichtnahme oder weil es einfach zu anstrengend war, die ganzen Ossis jetzt mitzunehmen und zu erklären und so weiter. Ich glaube, man hat einfach zu lange die Leute sich selbst überlassen und ihnen kein Interesse entgegengebracht. Ich glaube, es war wirklich auch ein Desinteresse darüber, wie die Sächsinnen und Sachsen ticken. Hm. So.
Als sie zur Schule gegangen sind, gab es da Jugendangebote? Also Jugendzentren, wo man irgendwie nachmittags hingehen konnte oder so? Oder irgendwie, wo man einen Ort hatte, wo man, wenn man Langeweile hatte, irgendwas machen konnte? Billard spielen, Dart spielen, weiß ich nicht.
Also ich war auf einer Ganztagsschule. Das heißt, ich hatte nach Schulende, gab es noch Möglichkeiten, aber halt in der Schule. Und bei mir im Nachbardorf gab es mal eine ganze Weile noch so einen Jugendclub. Der hat aber, glaube ich, der war zu, als ich in der 9. Klasse war oder so. Also nein.
Also es wundert ja keinen, wenn dann auf einmal irgendwie da ist, so, hier kann ich, keine Ahnung, Brazilian Jiu-Jitsu oder wie es heißt, lernen oder so. Oder keine Ahnung, hier kann ich Kung-Fu lernen oder sonst was. Und dann gibt dir der liebe Lehrer auch noch so einen Flyer für die, keine Ahnung, für seine tolle Partei, wo er sagt irgendwie, hier, guck mal, komm doch mal vorbei, wir machen was Cooles am Wochenende.
Aber so, genau, also, das ist es. Genau das ist es.
Aber im Endeffekt, ich meine, ich würde jetzt einfach mal den guten Glauben haben, dass Politikerinnen und Politiker in der Region, wenn sie ihre Wahlkreise haben, nicht naiv sind und solche Dinge auch mitkriegen sollten, oder? Also ich meine, wieso passiert da seit Jahren nichts? Oder zu wenig zumindest.
Also ich meine, das Land Sachsen wurde ja lange alleine von der CDU regiert. Die waren jetzt nicht unbedingt hinterher, massiv Geld in Jugend- und Sozialhilfe zu ballern.
Aber jetzt 5 Jahre vorher war es eine Koalition aus Schwarz-Rot-Grün. So,
richtig. Ich
mein, das sind 5 Jahre auch gewesen. Da ist jetzt auch nicht anscheinend das passiert.
Naja, also da ist zumindest mal ein bisschen Geld freigemacht worden. So ehrlich muss man auch sein. Mhm. Jetzt haben wir eine Minderheitsregierung aus CDU und SPD. Die sind gerade dabei, den Haushalt aufzustellen. Mhm. Und da sieht es jetzt auch nicht unbedingt gut aus. Für Jugendprojekte oder Sozial- oder auch Integrationsarbeit, ja. Und das finde ich so Wahnsinn, weil ich weiß, wie meine 10 Landtagsabgeordneten der SPD Sachsen gekämpft haben gegen eine übermächtige, ja immer noch CDU im Kabinett, da Verbesserungen hinzubekommen. Aber ich weiß nicht, was noch passieren muss, bis im Mindset der CDU Sachsen angekommen ist, dass es vielleicht nicht unbedingt die beste Idee ist, bei diesen Ergebnissen der AfD reihenweise bei den sozialen Sachen zu kürzen. Dort, wo Menschen Unterstützung erhalten, dort, wo sie zusammenkommen, dort, wo sie andere Menschen unterstützen, ja, Demokratiearbeit machen, wenn man so will, da ausgerechnet zu kürzen. Also ich frage mich, wann das irgendwann mal ankommt, dass das nicht die beste Idee ist.
Es gibt ja jedes Jahr die Leipziger Autoritarismusstudie, die autoritäre und rechtsextreme Einstellung überwacht. Ausländerfeindlichkeit ist im Osten deutlich weiter verbreitet, genauso wie Antisemitismus, aber auch Antifeminismus und Transfeindlichkeit. Viele junge Menschen ziehen auch deshalb aus Ostdeutschland weg, neben wirtschaftlichen Gründen. Es gab nach dem Wahlerfolgen der AfD im Osten eine Studie, die besagt, dass fast jeder Fünfte mit Migrationshintergrund darüber nachdenkt, aus Ostdeutschland wegzuziehen. Bei all den Problemfeldern, wie soll man diesen Trend umkehren? Wie kann man Menschen darin bestärken, nicht zu gehen?
Indem man sie stärkt. Das ist das, was ich gerade meine. Indem man ihnen politische Unterstützung gibt, indem man einen Haushalt aufstellt, der dafür sorgt, dass genau diese Strukturen im besten Fall langfristig, entfristet ihre Arbeit tun können. Das ist ja auch sowas, ne? Also du musst Jahr für Jahr für Jahr wieder eine neue Projektanfrage stellen, damit du das Fördergeld nochmal bekommst, damit du deine Leute weiter anstellen kannst und so weiter. Und das trifft immer ausgerechnet Migrationsberatungen oder Jugendmigrationsdienste oder andere Teile der Sozial- und Jugendhilfe, die einfach nicht langfristig arbeiten können, aber dringend, dringend eine langfristige Perspektive brauchen, weil sie ja diejenigen sind, die vor Ort das Gelingen organisieren, wenn man so will. Und deswegen finde ich, also ja, nicht nur Geld, aber auch die politische Unterstützung in Form von Gesetzen. So ein Demokratiefördergesetz wäre ja mal ganz spannend zum Beispiel. Ne? Bin ich großer Fan von, können wir gerne machen.
Und hat doch die Ampel nicht geschafft. Muss man an der Stelle sagen. So, da muss man über Prioritäten sprechen, glaube ich. Aber ich meine, das sind alles langfristige Lösungen. Wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich bin 19 Jahre alt, trage gerne Punk-T-Shirts und habe vielleicht auch nicht so, bin ich blond und blauäugig so und habe ich jedes Mal, wenn ich rausgehe am Wochenende, Angst, einen auf die Schnauze zu kriegen. So, da helfen mir langfristige Lösungen relativ wenig, oder?
Das stimmt. Und ich bin auch nicht so naiv zu sagen, wenn wir jetzt diese Entscheidung treffen, wird übermorgen alles besser. Ich glaube, diese Lösung gibt's nicht. So, ich glaube, wir haben zu lange verpasst, eine gute Lösung zu erarbeiten. Ich glaube, man muss jetzt auch erstmal akzeptieren, dass es so ist, wie es ist. Aber die Frage ist, wie geht's denn weiter? So, und ich will nicht akzeptieren, dass es so weitergeht. Ich möchte gerne meinen Beitrag dazu leisten, dass es besser wird, aber das wird nicht übermorgen passieren. Und so ehrlich muss man auch sein. Also da haben wir jetzt gerade ein Stück weit eine Schlacht verloren, wenn man so will, aber der Krieg ist noch nicht entschieden. Ja.
Man muss aber tatsächlich auch sich mal gerade machen, glaube ich, und mal gucken, wie die Realität aussieht an manchen Punkten, weil mittlerweile ziehen Neonazis zum Beispiel aus NRW nach Sachsen oder Sachsen-Anhalt, um dort gezielt rechtsextreme Strukturen aufzubauen. Da gibt es eine große Recherche vom WDR zu, die sagen offen, also die Neonazis nicht der WDR, im Osten sind völkische Ideen viel anschlussfähiger. Wieso sind die Menschen dort vermeintlich empfänglicher für solche Ideen?
Ich glaube, dass dieses Versprechen der Demokratie nicht eingelöst wurde, dass es jetzt besser wird, dass es jetzt bunter wird oder, wie soll ich sagen, mehr leuchtet unsere Zukunft. So, das ist ja das, was ich meine. Die AfD hat es wunderbar geschafft, eine Erzählung aufzubauen, die vor allem auf Angst basiert und auf einem gemeinsamen Feindbild. Und das funktioniert in einem Landstrich, in dem Menschen nicht nur einmal, sondern zweimal hinten angestellt wurden aus ihrer Perspektive, nämlich einmal nach der Wiedervereinigung und einmal nach 2015. glaube ich, trifft das auf sehr fruchtbaren Boden, weil da auf einmal jemand da ist, der sagt, ihr seid für mich die Wichtigsten. Ihr seid die, um die es geht. Ihr seid die, für die es besser werden muss. Und passt auf, ihr wurdet ganz lange verarscht. So. Und jetzt kommen wir sagen das. Wir sehen nämlich, was die da oben mit euch gemacht haben. Und jetzt sind wir aber da und wir kümmern uns um euch. Und wir sorgen dafür, dass ihr euren Ort selbst gestalten könnt, eure Welt selbst bestimmen könnt und so weiter und so fort. In Mecklenburg-Vorpommern, Jamel, braucht man überhaupt nicht drüber reden. Mhm. Absolutes Nazidorf. Mhm. So. Und es gibt auch Ecken in Sachsen, wo ich merke, hier ist nochmal anders als in Dresden. Also Dresden ist auch so ein bisschen die Insel der Glückseligkeit, wenn man so will. So neben, schlimme neben Dinge, Leipzig wie da passiert noch. Sind. Neben Leipzig. Weil sobald du 3 Schritte rausmachst aufs Ländliche, und ich komme ja aus dem Ländlichen, dann ist das eine ganz andere Welt.
Die meisten der von Rechtsextremen genutzten Immobilien befinden sich auch in Ostdeutschland. Mhm. 61% aller bekannten Gebäude befinden sich in den 5 Ostländern. Da finden zum Beispiel Parteiversammlungen statt, die werden aber auch für rechtsextreme Konzerte, für Kampfsportveranstaltungen oder auch Modelabels genutzt. Teilweise ist die rechtsextreme Szene richtig in den Kommunen verankert. Wie kommt man gegen so eine gefestigte Struktur überhaupt noch an?
Ich fände es ja spannend, mal über so Vorkaufsrecht von Kommunen zu sprechen. So, also ich meine, die Kommune muss ja ab und an auch Immobilien abstoßen. So, ne? Und wir hatten es aber zum Beispiel geschafft, dass das Kornhaus in Meißen zum Beispiel stand mal in der Diskussion darum, dass ein Nazi hatte Interesse angemeldet. So. Mhm. Und dann hat die Stadt Meißen aber versucht, so einen kleinen Dreh über das Vorkaufsrecht oder halt die Gemeindeordnung, so heißt es, und haben es geschafft, dass das eben nicht an diesen Nazi ging, dieses Haus. Und ich finde, man muss viel mehr über so Kniffe sprechen, weil es gibt wenig Möglichkeiten, wenn jemand das nötige Kleingeld mitbringt, ihm zu sagen oder ihr zu sagen, ja, aber du kriegst es jetzt nicht. Mhm. So. Und deswegen finde ich, muss man da versuchen, so ein bisschen über die Kniffe zu gehen. So. Und jetzt wissen wir, die sind gesichert rechtsextrem. Surprise, surprise. Weiß ich jetzt nicht, ob man Rechtsextremisten Immobilien verkaufen muss. Mhm. So. Ja.
Was mir gerade im Ohr geblieben ist, Sie haben gesagt, 2015 ist so ein großer Breaking Point gewesen. Mhm. Es ist so ein bisschen Glaskugel lesen, aber hätte es 2015 eine große Zurückweisung an den Grenzen gegeben, wäre die Situation im Osten deutlich anders? Also nee, als jemand, der da aufgewachsen ist, es ist natürlich eine undenkbare Situation, so einfach mal irgendwie in die Zukunft zu schauen, aber was sagt das Bauchgefühl da?
Also am Anfang standen sie ja auch an den Bahnhöfen mit den Blumen in der Hand und haben die Leute begrüßt. Ne? Also bei uns gab es auch diese
Willkommenskultur.
Ja, schon. Ja. Und dann ging es aber eben relativ schnell, dass die Leute auch gesehen haben, hey, aber jetzt kriegen die alle irgendwie auf einmal alles sofort zur Verfügung gestellt. Und warum geht denn das auf einmal so schnell? Mhm. So. Das ging doch bei uns damit. So, ganz genau das ist es. Und das hat die Leute sehr schnell wütend gemacht. Ich tue mich schwer, die Frage zu beantworten, ehrlicherweise, weil ich hoffe nicht. Ich glaube nicht, dass es jetzt eine andere Stimmung wäre. Also wir hätten irgendeine andere Sau gefunden, die wir durchs Dorf getrieben hätten.
Mhm. Sagen wir's mal so. Jetzt sind wir so, dass es, wenn es so weitergeht, es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis die AfD im Osten bei der Landtagswahl die absolute Mehrheit holt. Wenn man da einfach mal realistisch drauf schaut. Wenn Sie persönlich die absolute Mehrheit hätten, was sind da die wichtigsten Schritte, da jetzt noch gegenzusteuern?
Prüfverfahren, Verfassungsmäßigkeit. Ich würde sofort den Antrag durchbringen. Mhm. So, also wir hätten das in der letzten...
Für ein AfD-Verbot?
Ja. Ja. Aber sofort.
Im Endeffekt entscheidet dann natürlich, das muss man dazu sagen, nicht die Politik drüber, sondern das Bundesverfassungsgericht entscheidet darüber. Hätten Sie Angst davor, dass es scheitert?
Ich hätte viel mehr Angst davor, es überhaupt nie zu probieren und so ambitionslos zu sein. Also hätte ich die absolute Mehrheit, würde ich sofort diesen Antrag beschließen. Los geht's, Bundesverfassungsgericht macht einen Job. So. Und ich bin auch der Überzeugung, dass sie das sehr gewissenhaft auch machen. Du verbietest nicht einfach mal so eine Partei. Nee. Das geht nicht. Das ist auch richtig so. Aber wenn wir jetzt vom Verfassungsschutz bestätigt bekommen haben, dass die gesichert rechtsextrem sind, und zwar im ganzen Land, dann ist doch spätestens jetzt der Moment gekommen zu sagen, hey, also die wollen ja offenbar diese Demokratie zerstören. Vielleicht sollte die Demokratie mal anfangen, sich zu wehren. Mhm. Und wir haben Instrumente dafür. Ich will nicht irgendwann in ein paar Jahren gefragt werden, was ich eigentlich getan habe, um die AfD zu verhindern.
Zumal es ja ein demokratisches Mittel ist, eben, diese Prüfung zu veranlassen, eben, wie wir gerade schon gesagt haben. Da sind lange Gerichtsverfahren, die da laufen, aber es würde zumindest einer Prüfung unterzogen werden. Wir sind schon zu relativ fortgeschrittener Zeit und als fleißige Hörerin dieses Podcasts wissen wir, was jetzt passiert. Da steht eine Box.
Ah ja.
Und da haben wir Maßnahmen drin, die unsere Hörerinnen und Hörer einsenden. Ich weiß nicht, was da drin ist und sie wissen es auch nicht. Und deswegen können sie einfach einen Zettel ziehen und dann vorlesen, was da draufsteht. Da ist, glaube ich, eine Headline oben bei den meisten Zetteln und unten eine kleine Erläuterung. Und dann schauen wir mal, ob das was ist, wo sie sagen, yo, das würde ich durchziehen oder lieber nicht.
Okay. Einführung unabhängiger Polizeibeschwerdestellen. Einrichtung einer unabhängigen Kontrollbehörde, die Polizeihandlungen überwacht und bei Beschwerden interveniert. Diese Behörde kann Ermittlungen einleiten, Daten analysieren und Empfehlungen abgeben. Vorbilder sind Modelle aus Dänemark, dem Vereinigten Königreich und Portugal, die erfolgreich zur Verbesserung der Polizeiarbeit und Stärkung des Vertrauens beitragen. Sofort.
Sofort?
Sofort. Ich glaube, das war so oder so ähnlich auch eine Forderung des letzten SPD-Wahlprogramms.
Wahrscheinlich so, wahrscheinlich bei den Grünen und Linken auch, oder?
Ich meine, super Idee.
Ist das, würden Sie sagen, wir haben wirklich ein strukturelles Polizeiproblem in diesem Land?
Also ich glaube, dass wir den latenten Rassismus in dieser Gesellschaft in jeder Ebene merken und deshalb wäre es auch weird, das nicht bei der Polizei zu sehen.
Aber es ist strukturell.
Es ist, also ich finde, ich habe oft genug Menschen aus Sicherheitsbehörden erlebt, die mich nicht ernst genommen haben. Mhm. Also für mich ist es ein strukturelles Problem oder für Menschen wie mich, würde ich schon sagen. Und es ist jetzt auch nicht die erste Anlaufstelle, zu der ich gehen würde, um mich über die Polizei zu beschweren. Deswegen finde ich so eine unabhängige Stelle wirklich gut.
Ist das mit der GroKo zu machen?
I doubt it. Ich glaube es nicht.
Lassen wir uns überraschen. Ich ziehe auch mal hier so einen Zettel. Da haben wir den hier. Direkt mehrere. Förderung privater Windkrafträder für Haushalte. Einführung eines Förderprogramms, das den Bau und die Installation von privaten Windkrafträdern für Häuser, Grundstücke und Balkone finanziell unterstützt. Ziel ist es, die Nutzung erneuerbarer Energien zu steigern, Haushalte unabhängiger von fossilen Brennstoffen zu machen und zur Reduktion von CO2-Emissionen beizutragen. Ich bin jetzt kein Ingenieur, ne? Aber ich bin mir nicht so sicher, ob so eine Windmühle auf dem Dach in der Größe von privaten Häusern so viel Energie erzeugt. Mhm. Weiß ich nicht. Können Sie da mehr zu sagen?
Tatsächlich sind meine Eltern beide Ingenieure und die würden jetzt wahrscheinlich so da sitzen. Also die Idee ist an sich ja erstmal spannend, zu gucken, wie die Erneuerbaren auch im Privaten gefördert werden können, sofort. Aber ob jetzt so ein Windrad auf dem Balkon...
Aber Solaranlagen funktionieren ja in so einem Kontext. Ich meine, vielleicht hat da jemand einfach abstrahiert, hat gesagt, wenn das mit Solar geht, dann geht es mit Windkraft. Ich weiß nicht, vielleicht geht es ja sogar, weiß ich nicht.
Vielleicht bin ich jetzt auch einfach nur zu unkreativ und stelle mir halt so ein riesen Windrad auf einem Balkon vor, was natürlich nie funktioniert. Also irgendeine Idee wird es sicherlich geben. Also
sind die nicht sogar so groß, weil da oben einfach viel mehr Wind ist?
Ja, na klar.
Also ich sag mal, weil ich will, das stellt mir auch so schwierig. So,
also ich sag mal so, in Dresden würde es nicht so gut funktionieren, weil das städtebaulich so doof gemacht ist, dass du keine Windschneisen hast. Also wenn du in der Stadt bist, hast du keinen Wind. Also
vielleicht mal mitnehmen, Umweltministerium ist ja bald bei der SPD.
Hm. Ah ja. Kostenloses öffentliches Trinkwasser für alle, muss ich gar nicht zu Ende lesen. Gesetzliche Verpflichtung, dass Kommunen und Städte kostenlose Trinkwasserspender an öffentlichen Orten aufstellen müssen. Finanzierung des Betriebs und der Instandhaltung dieser Wasserspender über Steuermittel. Go for it, sofort. Also bei uns hat die Stadt Dresden jetzt gerade angekündigt, dass sie den Großteil der städtischen Brunnen im Sommer ausschalten werden. Mhm. Was völlig absurd ist, weil ja gerade die letzten Sommer so massiv heiß geworden sind und in der Stadt Dresden, gerade in der Innenstadt, alles so krass versiegelt ist, dass es sich so wahnsinnig aufheizt. Das Einzige, was in Betrieb bleibt, sind die Trinkwasserbrunnen, das sind aber zu wenig und deswegen mega, mega guter Vorschlag, wäre ich sofort dabei.
Das ist ein bisschen wild, weil ich, wenn man mal ein bisschen auf der ganzen Welt unterwegs war, wenn man, keine Ahnung, Neuseeland, USA oder sowas, tatsächlich Wasser gibt es eigentlich fast überall.
Ja. Insofern wundert mich diese Entscheidung auch wirklich, ausgerechnet auch von der grünen Umweltbürgermeisterin. Verstehe ich nicht. Aber vielleicht liegt es am Geld. I don't know.
Also wenn man jetzt gerade in den USA jetzt in ein Restaurant geht, das Erste, was man kriegt, ist ein paar Gläser Wasser auf den Tisch gestellt. So,
weil das ist, glaube ich, überall, außer in Deutschland. Also auch in Frankreich so.
Das und öffentliche Toiletten. Ja. Das ist übrigens auch so ein Ding. So ja. Aber naja, ich ziehe auch nochmal ein. Ich glaube, dann müssen wir fast schon zum Schlussteil kommen.
Schade.
Förderung des ehrenamtlichen Engagements von Rentnern. Einführung eines Programms zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements von Rentnern, das Anreize bietet und Möglichkeiten zur aktiven Teilnahme schafft. Ziel ist es, ältere Menschen zu ermutigen, ihre Erfahrung in die Gesellschaft einzubringen und den sozialen Zusammenhalt zu stärken.
Hm. Also ich glaube, das zielt so ein bisschen auf die Einsamkeit auch ab, die wir auch sehen bei Seniorinnen und Senioren. Ich finde, man sollte das Ehrenamt generell stärken. Mhm. Also egal von wem. Ich finde, das wird viel zu wenig wertgeschätzt, dass Menschen in ihrer Freizeit ihre Zeit geben für andere. Und deswegen bin ich erstmal voll dafür, dass das Ehrenamt mehr gestärkt wird, würde es jetzt aber nicht auf eine Gruppe beschränken.
Das klang so direkt so mit Einsamkeit, Senioren, das ist ein großes Problem, aber das klingt so ein bisschen nach so Charity, aber wäre es nicht möglich, vielleicht auch von dem Know-how von Menschen, die jetzt einfach schon in Rente sind und sowas, einfach, dass man das andersrum sieht und sagt, man profitiert einfach auch von einer gewissen Lebenserfahrung oder Expertise in dem Bereich?
Klar, natürlich. Also die Frage ist so ein bisschen, wo docke ich das denn jetzt an? Also wo kann ich denn jetzt, geht es jetzt zum Beispiel darum, dass ich jemanden, der außer IT kommt zum Beispiel, ja, dass ich da irgendwie von seiner Lebenserfahrung profitiere oder von jemand, der als Lehrer gearbeitet hat oder als Krankenschwester gearbeitet hat oder sowas. Also ich tue mich gerade ein bisschen schwer. Also ich finde die Grundidee total gut und ich finde, wir müssen, ich sag ja sowieso immer, lasst uns miteinander und nicht übereinander sprechen. Ich glaube, wir können viel mehr voneinander lernen und haben viel mehr gemeinsam und können voneinander profitieren, als uns bewusst ist oder als wir uns bewusst machen wollen. Aber da tue ich mich gerade ein bisschen schwer, jetzt zu sagen, wo docke ich denn das jetzt eigentlich
an? So ein Begegnungscafé oder sowas, weiß ich nicht. Das wäre mein erster Gedanke, wo man sich irgendwie hinsetzt und trinkt einen Kaffee oder ein Bier zusammen und dann weiß ich nicht, dann frag mal immer so nach. Was würdest du mir denn so raten mit deinen 75, 80 Jahren, was ich hier machen soll? Weiß ich nicht. Irgendwie so ein bisschen so eine Oma zum Mieten, weiß ich nicht.
Das ist süß, das ist süß, ja, das ist schön. Das würde ich tatsächlich auch machen, weil ich habe keine Omas.
Ich habe auch keine mehr. Ich habe nur einen Opa, der wird 95 und dem geht es noch sehr gut.
Oh, toll.
Das ist ein, da bin ich auch sehr froh drüber. Wir sind fast am Ende angelangt. Schauen wir jetzt mal nach vorne. Die nächsten Jahre muss die SPD jetzt in einer Koalition abliefern, die jetzt nicht wirklich eine Liebesheirat ist. So viel haben wir schon etabliert. Gleichzeitig ist die AfD in den Umfragen teilweise schon stärkste Kraft. Was ist für Sie jetzt das Wichtigste, um in der Gesellschaft die Stimmung wieder rumzureißen?
Ich glaube, die Leute müssen sehen, es funktioniert. So, also für mich ist das Wichtigste, dass wir ins Machen kommen. So, also für mich ist das Wichtigste, dass wir gute Gesetze verabschieden, dass wir dafür sorgen, dass sich diese Kultur auch in diesem Land ändert. Ich finde, wir haben einen großen Anteil daran, dass die Debatten so mies gelaufen sind, wie sie gelaufen sind. Ich finde, wir müssen da auch als Vorbild vorangehen und sagen, hey, das ist unanständig gewesen und jetzt so geht's jetzt weiter. Hart in der Sache, aber anständig miteinander, ohne Beleidigungen und so weiter und so fort. Und ich möchte, dass die Leute merken, dass sich konkret was verändert. Also ich meine, das war ja zu Beginn der Ampel war das ja so. Wir haben den Mindestlohn eingeführt, 12 Euro, und da haben sich Leute bei mir gemeldet und haben gesagt, boah, ey, so kurz nach der Wahl, so eine krasse Veränderung, hätte ich nie gedacht, dass sich spürbar was verändert bei mir und dann noch positiv. So, und dann kamen natürlich die ganzen Krisen und so weiter. Aber das war für mich so ein Beispiel oder Selbstbestimmungsgesetz oder sowas. Ne? Das sind alles so Sachen, wo Leute konkret was merken und zwar eine Verbesserung. Und wenn das die GroKo, die keine mehr ist, auch hinbekommt, habe ich erstmal nichts dagegen. Und an mir soll es nicht scheitern. Ich möchte ja auch, dass es vorangeht.
Was erwarten Sie von Friedrich Merz, damit Sie sagen können, jo, das ist ein richtig guter Bundeskanzler?
Das ist eine fiese Frage, Herr. Also ich finde, er muss ein bisschen an seiner Impulskontrolle arbeiten. Ich finde, er muss ein bisschen gucken, dass er mehr Menschen hinter sich versammelt. Ich glaube, die Art und Weise, wie er Themen diskutiert hat und welche Worte er gewählt hat, um bestimmte Dinge zu beschreiben, hat dazu geführt, dass viele Leute nicht unbedingt so groß Lust hatten, ihm zuzuhören. Ich versuche es mal so diplomatisch wie möglich auszudrücken. Und ich finde, das muss er dringend ändern. Er ist jetzt auch in einer anderen Position. Er trägt jetzt Verantwortung, wahrscheinlich ab morgen für über 80 Millionen. Und der muss er sich auch bewusst sein. Und ich finde, da muss ich auch im Ton was ändern und da habe ich große Hoffnung und schauen wir mal. Ich gebe ihm jede Chance.
Glauben Sie, er hat mehr Chancen, wenn die Debatten weltpolitisch ablaufen? Weil er ist ja ein sehr großer Europäer, also er ist ein großer Freund von Europa, um es so auszudrücken. Er ist ein Transatlantiker. In Zeiten, wo eine Kriegsgefahr sehr groß ist, wo Europa gemeinsam agieren muss, ist das nicht auch eine Chance, mit so einer Attitude ranzugehen? Weil ich meine, sagen wir es mal so, europäisch gesehen hat Olaf Scholz jetzt nicht das beste Zeugnis ausgestellt bekommen.
Also ich glaube, wir müssen schon erstmal festhalten, dass da jemand jetzt in ein sehr, sehr hohes Amt kommt, der keine Regierungserfahrung mitbringt. Und deswegen ist es, glaube ich, die Aufgabe des gesamten Kabinetts, jetzt eine gute Performance hinzulegen. Das kann nicht nur einer schaffen. Und es kommt ist, glaube ich, egal, welche Debatte wie geführt wird. Ich glaube, es kommt darauf an, wie du sie begleitest. Und deswegen wird auf ihn eine sehr, sehr große Aufgabe zukommen, weil die Debatten, die auf uns zukommen, zwischen einem völlig irren Trump und einem völlig irren Putin, da jetzt in die Arbeit einzusteigen, verlangt von uns allen sehr, sehr viel Arbeit und Verantwortungsbewusstsein ab. Und das kann nicht nur ein Kanzler schaffen, sondern das müssen wir alle, das Kabinett und das Parlament. Und deswegen ist es mir auch ehrlicherweise erstmal egal, auf welcher Ebene die Debatte geführt wird. Sie muss klug geführt werden.
Was muss die SPD anders machen?
Boah, ich glaube, wir müssen viel besser in der Kommunikation werden. Also die SPD ist so die Meisterin da drin, langwierig und kompliziert zu erklären, was sie eigentlich gemacht hat und nicht kurz und knapp darzustellen, warum das ist, was sie gerne möchte und warum die Lösung, die wir jetzt erarbeitet haben, gut ist oder warum es nicht noch nicht ganz das ist, was es sein sollte und wo wir weitermachen wollen. Da waren wir vielleicht auch ein bisschen zu gefangen in der Position. Also du hast natürlich eine andere Möglichkeit, dich in den sozialen Netzwerken oder in der Presse hinzustellen, wenn du aus einer oppositionellen Perspektive kommunizierst oder ob du als Kanzlerpartei oder Fraktion des Bundeskanzlers oder die den Kanzler stellt, so rum, da in die Kommunikation gehst. So, jetzt bin ich jemand, ich bin halt relativ in your face und ich bin so, weiß ich, rede gerne und ich kommuniziere auch gerne und auch ein bisschen lockerer so, ne? Aber ich finde, die SPD muss da schon ein Stück weit cooler werden, moderner werden, I don't know. Also so ein bisschen einfach nicht mehr ganz so lang wie Riss.
Das heißt, die Inhalte waren voll geil, die Arbeit war voll geil, nur die Kommunikation war nicht richtig?
Ja, wir haben halt echt viele gute Sachen auf den Weg gebracht. Also gerade jetzt, ich war stellvertretende Sprecherin für Arbeit und Soziales in der letzten Legislaturperiode und gerade in dem Bereich haben wir eigentlich echt ein paar gute Sachen gemacht. Ne? Also jetzt mal abseits des Mindestlohns, das Bürgergeld, wir haben den inklusiven Arbeitsmarkt gestärkt, wir haben das Fachkräfteeinwanderungsgesetz verbessert und so weiter, aber wir haben, das ist so typisch Sozi, ja, so Haken dran, weiter. So, wir haben Dinge zu tun, wir müssen arbeiten. So, ne? Aber wir verpassen dann immer so ein bisschen den Moment, den Leuten auch zu erzählen, ey, das haben wir gemacht. Das war richtig geil von uns und that's why. So.
Das heißt, wenn die Kommunikation besser wird, geht es bei der SPD einfach direkt 10 Prozentpunkte hoch.
Nein, aber es ist ein Punkt. Also es ist schon ein Punkt. Die Leute fragen sich schon, welche Relevanz die SPD eigentlich noch hat und welche Lösungskompetenz sie für ihre Probleme noch hat. Also es ist schon ein Zusammenspiel. Ne? Auf der einen Seite natürlich die gute Politik machen, tu Gutes und rede drüber, erzähl es halt auch den Leuten, SPD. So, und nicht nur mit irgendeinem, tut mir leid, generischen Sharepick, so, was jetzt nicht so geil rüberkommt, sondern mit einem anderen Format, mit mehr Videos, mehr einfach kurzweiligeren Dingen, die aber trotzdem Informationen übermitteln. Und da haben wir uns als SPD sehr schwer getan.
Aber da gibt es schon echt viel von der SPD und irgendwie war es trotzdem das schlechteste Ergebnis aller Zeiten im Wahlkampf. Also ich finde es relativ erstaunlich, weil manche sagen ja sogar irgendwie, wenn man mit Menschen aus der SPD spricht, das ist unsere letzte Chance, wenn wir jetzt irgendwie dieser Partei den Arsch retten wollen, jetzt in diese Legislatur. So, ich tue mich ein bisschen schwer, dass es nur an der Kommunikation liegt.
Nee, sage ich ja auch nicht. Also ich finde, es ist ein Teil, aber es ist nicht nur die Kommunikation, aber es ist halt schon auch die Kommunikation, die jetzt nicht unbedingt dazu geführt hat, dass Leute sagen, ey SPD, du bist voll cool. So, ich guck mir mal an, was du hier machst. So.
Dann bin ich mal gespannt, was sich da in den nächsten 5 Jahren ändert und ob die SPD cool wird. Ich glaube, ich muss es Ihnen ja gar nicht sagen. Sie wissen ja, wie wir aus diesem Podcast rausgehen. Am Ende mit einem Track. Und welcher Song macht Ihnen auch in politisch schwierigen Zeiten Hoffnung und gute Laune?
Weniger Hoffnung, mehr gute Laune tatsächlich. Ich bin jetzt in den letzten Wochen wieder auf Blink-182 hängen geblieben.
Also, ich richtig unseriös hier ins Mikrofon jubeln.
Ja, aber ich finde, bei Blink ist das auch okay. So, und eine meiner Lieblingsbands, und ich habe sie tot gehört in meinen Teenie-Jahren und jetzt bin ich irgendwie wieder drauf gestoßen. Mein Mann ist Bassist in der Band und ich bin großer Mark Hoppus-Fan.
Der hat gerade sein Buch veröffentlicht auch, das habe ich auch direkt durchgelesen.
Deswegen möchte ich gerne rausgehen mit What's My Age Again.
Ja, so nämlich. Da freue ich mich massiv und ich danke, dass Sie dabei waren.
Ich habe zu danken.
Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Absolute Mehrheit ist eine Produktion von Hyperbowl im Auftrag von Funk.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Leute, wir sollen eine Werbung aufnehmen für unseren Podcast Cinema Strikes Back. Aber in zu vielen Podcasts wird zu viel Werbung für andere Podcasts gemacht. Wie soll man denn da noch herausstechen?
Das ist eine gute Frage. Was ist mit unserem Podcast? Sprechen wir da nur hochanalytisch über Filme, Serien und Comics oder blödeln wir auch viel herum?
Wir blödeln natürlich auch super viel herum in unserem Podcast.
Wieso spielen wir nicht einfach mal unser Intro ab?
Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics
und was uns sonst noch so Wahnsinniges einfällt.
Mit uns fünf: Jonas,
Xenia,
Alper,
Lenny
und Marius.
Ich glaube, diese Pause musst du auch rausschneiden, dieses wie stichten wir jetzt
raus? Eigentlich wäre das auch witzig, eben eine Pause im Podcast zu haben. Ja.